Er ist ein Stimmenjunkie. Er lauscht. Hörspiel, Radio, Gesang, Lesung. Es menschelt gehörig in seinem Podcast Fette Stimmen, bei dem der Mensch hinter der Stimme und die Stimme hinter dem Menschen zu Wort kommen.
Mein heutiger Gast bei Fette Stimmen ist Professor Dr. Matthias Echternach. Hallo Matthias.
Hallo Wolfgang.
Matthias, erzähl doch mal unseren Hörenden, was macht ein Professor für Phoniatrie und Pädaudiologie?
Die Phoniatrie und Pädaudiologie ist ein medizinisches Facharztgebiet, ein eigenständiges Facharztgebiet, was sich im weitesten Sinn mit Kommunikationsstörungen beschäftigt, also mit Störungen der Stimme, mit Störung des Sprechens, mit Störung der Sprache und des Spracherwerbs. Und weil der sehr wichtig davon abhängig ist, wie man als Kind hört, ist auch die kindliche Hörstörungssituation Teil des Facharztgebietes. Und ein Professor ist einfach ein Universitätslehrer.
Und was brachte dich dazu, diese Fachrichtung einzuschlagen nach dem Medizinstudium oder im Medizinstudium?
Für mich war eigentlich relativ klar, dass ich Stimmmedizin machen will. Also ganz gerne professionelle Stimmnutzer wie Sänger, wie Sprecher medizinisch zu behandeln. Und in Deutschland gibt es nun mal diesen Facharzt, deswegen habe ich zunächst den HNO-Facharzt gemacht und später den Facharzt für Phoniatrie und Pädaudiologie. Wäre es unter der Chirurgie in Deutschland, dann wäre ich wahrscheinlich Chirurg geworden. Aber mir war relativ klar, dass ich das gerne machen möchte.
Kommst du denn aus einem musikalischen Haushalt? Wurde da viel gesungen?
Ja, durchaus. Also meine Mutter ist sehr musikaffin immer gewesen in der Familie. Und gesungen wurde, ja, jetzt nicht zu viel, aber es wurden Konzerte oder Oper wurde besucht, genau. Also es ist schon eine Sache, die immanent dabei war, ja.
Und bist du selber, also ich weiß es ja eigentlich, ich stelle die Frage anders. Du bist ja selber schon als Kind und Jugendlicher Sänger gewesen?
Genau, also im Knabenchor Hannover groß geworden. So wie du ja auch. Da erkennen wir uns ja schlussendlich. Genau, man wurde da reingesteckt und dann hat seine sängerische Laufbahn seinen Weg genommen, sagen wir es mal so. Genau.
Und hat sich da in deiner Jugend schon der Gedanke entwickelt, vielleicht beruflich auch mal damit zu tun zu haben, mit der Stimme?
Nein, nicht wirklich. Nicht wirklich. Das kam eigentlich erst, als man so vielleicht 14, 15 war oder ähnliches. Ich hatte überlegt, ob ich Gesang studieren soll, weil ich sehr musikaffin tatsächlich war und weil mir es nach wie vor auch großen Spaß macht zu singen. Und habe mich dann für die Medizin entschieden. Es war so ein bisschen zweigleisig. Meine Mutter ist Ärztin, meine Schwester ist auch Ärztin. Und dann habe ich quasi diesen Weg der Medizin eher eingeschlagen. Maßgeblich war tatsächlich damals auch ein Gespräch mit unserem damaligen Chorleiter Heinz Hennig, der mir doch eher vom Gesangsstudium abriet, nicht weil man es nicht könnte, sondern weil er glaubte, dass vielleicht die Ausrichtung in der Medizin eine für mich vielleicht praktikablere werden könnte.
So wie du mir gegenüber sitzt und so wie ich deinen Lebensweg ja verfolgt habe, waren diese Ratschläge sicherlich gut. Damit will ich dein sängerisches Talent nicht in Frage stellen. Nun bist du ja nach dem Studium in Freiburg. Nein, du hast ja in Freiburg studiert.
Ich habe in Freiburg studiert, habe auch in Wien studiert, habe in Heidelberg studiert, ganz genau. Und bin dann nach dem Studium erstmal in die Unikliniken ins Saarland gegangen. Das ist in Homburg-Saar dort der Standpunkt und hat Halsnasen- und Ohrenheilkunde dort gelernt und habe dann auch mit Phoniatrie begonnen. War damals dann nicht mehr im Knabenchor Hannover logischerweise, sondern bin im Kammerchor Saarbrücken gewesen unter Georg Grün und habe auch dort schon begonnen, dann im Kammerchor Stuttgart zu singen unter Frieder Bernius, dem ich immer noch angehören darf. Sicherlich sehr prägende musikalische Aspekte dort. Nach der Zeit dann in Homburg-Saar 2006 bin ich dann zur Gründung des Instituts für Musikermedizin an die Uniklinik nach Freiburg zurückgekehrt, bevor ich dann 2018 dann berufen wurde an die Ludwig-Maximilians-Universität in München.
Lass uns noch mal ganz kurz bleiben in Freiburg, wo ich dich ja auch mal besuchen durfte und konnte. Dieses Institut für Musikermedizin, das war zumindest damals ja einzigartig in Deutschland.
Ja und nein gleichzeitig. Also die Musikermedizin hat ein bisschen längere Entwicklung in Deutschland gehabt. Bedeutet, dass es auch hier in Hannover, wo wir uns ja gerade befinden, einen sehr namhaften Standort gibt und auch das erste Institut gehabt, das im Moment immer noch von Eckhard Altenmüller geführt wird. Ein sehr namhafter und sehr großer Forscher auf dem Gebiet der Musikermedizin. Die Besonderheit in Freiburg war, dass es nicht allein an einer Musikhochschule war, sondern dass es ein wirkliches Joint Venture war zwischen der Universitätsklinik und der Musikhochschule. Bedeutet, dass es zwei Professoren gab, von Professor Richter und Professor Spahn, die gegeneinander auch kooptiert waren. Bedeutet, die waren auch in der Lehre an einer anderen Institution tätig. Und man hatte sowohl die Lehrsituation im Bereich der Musikhochschule als auch in der medizinischen Fakultät, aber die komplette Bandbreite einer Uniklinik für die Krankenversorgung.
Kann ich mir das so vorstellen, dass quasi jedes Instrument dort einen Facharzt quasi auch gegenübergestellt bekommen hat? Also wenn ich jetzt als Geiger ständig mit Sehnenscheidenentzündung oder sonstigen muskulären Problemen zu tun hatte, habe ich dann sozusagen dort auch meine medizinische Therapie erhalten können?
Wir waren relativ breit aufgestellt und es ist nach wie vor die Musikermedizin in Freiburg, aber Musikermedizin bedeutet immer ein großes Netzwerk. Mhm. Das bedeutet, es gibt sehr viele Fachdisziplinen, die sich mit Musikern beschäftigen. Was den HNO-Sektor und phoniatrischen Sektor angeht, sind das zum Beispiel Hörstörungen, Hörschutzmaßnahmen, alles was Blasmechanik angeht, also vom Blasebalg übergehend zur Artikulation bei Blechbläsern, Holzbläsern, bis hin natürlich zu den professionellen Sängern. Und das war ein Hauptaugenmerk natürlich in Freiburg. Zudem ist es so, dass Fachdisziplinen gerade neurologisch evaluiert werden müssen. Da gibt es vielerlei Ablaufstörungen. Da ist zum Beispiel ein Netzwerk innerhalb von Deutschland vorhanden. Eckart Altmüller habe ich eben schon angeführt als einen der wichtigen neurologisch tätigen Musikermediziner. Also man hat auch dann überwiesen. Ganz großer Schwerpunkt in Freiburg war durch Claudia Spahn vertreten die psychosomatische Situation. Und das bedeutet auch, dass ganz viel über Lampenfieber dort besprochen wurde, denn das braucht man nicht therapieren, aber die Auftrittsangst zum Beispiel therapiert wurde. Es gab da eine Physiotherapeutin, die auch einen Feldenkreis gemacht hat, die Barbara Noe. Und das bedeutet, dass man sehr viel probiert hat, vor Ort auch zu evaluieren oder zu behandeln, aber gleichwohl vor Ort oder auch national ein Netzwerk braucht. Mhm. Musiker sind ja sehr mobil. Das bedeutet, die reisen auch, wenn es sein muss, um eine gescheite Therapie zu bekommen. Und in Deutschland hat die Musikermedizin eine sehr glückliche Expansion erfahren. Es gibt mittlerweile deutlich mehr Lehrstühle dort und auch in der Prävention an den Musikhochschulen wird viel durch Kollegen getan, um dort zu arbeiten. Ich selbst habe auch glücklicherweise einen Lehrauftrag an der Münchner Musikhochschule für Stimmphysiologie und bin auch an der Musikermedizin dort beteiligt.
Nun war in Freiburg sicherlich ja so, es ist ja eine sehr musikalische Gegend da rund um Freiburg, das Breisgau, dass da natürlich auch viele Probanden zur Verfügung standen.
Für die Studien, also wenn wir Wissenschaft betrieben haben, ist es glücklicherweise so, dass natürlich es so ist, dass wir eine sehr gute Musikhochschule hatten, ganz klar, vor Ort. Und dadurch konnte man sehr viel natürlich auch an Fragestellungen adressieren. Aber für die Studien, wenn ich ganz ehrlich bin, haben wir immer probiert, ein Test-the-Best-Verfahren zu haben. Glücklicherweise kommen doch sehr viele renommierte Sänger nach Freiburg. Das ist vor allem auch dem geschuldet, dass das Barockorchester in Freiburg einen sehr großen Namen hat. Das bedeutet, dass sehr viele Solisten oder auch exzellente Musiker dort vor Ort waren. Und dann konnte man durch gerade persönliche Beziehungen, wenn man wen kannte oder so, doch Patienten oder auch Probanden für die Studien gewinnen.
Ja. Es war immer mein Eindruck, ich habe das ja mit Interesse verfolgt, welchen Weg du gegangen bist bisher, dass du wissend, dass du ja selber noch Ensemblemusik machst und leidenschaftlicher Chorsänger bist und teilweise solistisch aktiv, dass du es durch deine Chorarbeit und dein eigenes Singen ja schaffst, quasi schon auch die, nicht die eigenen Patienten, aber doch immer auch auf dein Betätigungsfeld hinzuweisen und zu sagen, hier, hör mal, du meinst, du hast stimmliche Probleme, komm doch mal nach Freiburg, wir haben dieses Institut dort.
Das würde dich verwundern, aber habe ich nie getan.
Ah, nein, ich wollte nicht sagen, dass du Kunden generiert hast. Das war die, du klingst ganz schlecht. Okay, dann lief das einfach parallel.
Das ist, und wenn jemand ein Problem hat, dann muss er selbst kommen und muss selbst auf die... Er muss selbst auch den Gedanken entwickeln, eventuell Rat einzuholen. Und vielleicht hat das einigen den Weg zu mir, auch jetzt heutzutage nach München, ermöglicht. Andere scheuen sich vielleicht auch genau aus dem gleichen Grund, weil man sich persönlich gut kennt. Kann ich nicht ganz genau sagen. Für mich ist es sehr wichtig, es aktiv zu tun, weil es sehr wichtig ist, wenn man mal Sänger als Patienten hat, und das haben wir natürlich auch täglich tatsächlich, dass die wissen, dass das Gegenüber, also der Arzt, auch die Bühnensituation wenigstens annähernd versteht. Klar, ja, verstehe ich es nicht. Ich bin jetzt keiner, der eine Metropolitan Opera singt oder Scala oder eben Bayerische Staatsoper. Das nicht, aber es ist wichtig, manchmal zu wissen, dass es die Bühnensituation eine besondere Situation ist und dass man auch weiß, was ein Fachwechsel bedeutet oder was es bedeutet, über ein Passaggio, also den Registerübergangsbereich, singen zu müssen und was das doch auch für einen Druck macht, wenn man ein Konzertbüro einer Oper vor sich hat oder eine Agentur und diese ganzen Situationen, wo ganz viele an einem selbst immer als Marionette ziehen und man selbst den Weg als Profi dort, ja, mal neben der Medizin auch noch finden muss.
Das fände ich als Patient auf jeden Fall sehr reizvoll, zu wissen, dass derjenige, der mir dort gegenüber sitzt, ganz genau weiß, wovon ich spreche. Also sowohl Thema Lampenfieber, aber auch sozusagen, was ist da an psychologischem Druck sozusagen, wenn 1000 Strahler auf dich gerichtet sind oder du ein Engagement für eine Rolle hast, die du vorher noch nie gesungen hast oder so. Sozusagen, dass sich das mit deinem eigenen Erfahrungsschatz deckt, ist sicherlich sehr, sehr hilfreich. Was reizt dich denn aber an diesem Instrument menschliche Stimme? Was ist das Faszinierende daran?
Das kann man nicht in einem Wort wahrscheinlich sagen. Mich fasziniert, dass das Hauptkommunikationsmittel des Menschen ist und immer noch nicht zureichend verstanden ist. Also wir kommunizieren so viel über die Stimme und es ist ja nicht nur der Inhalt, den wir übertragen, es sind auch alles, wir haben eben über Psychologie geredet, auch diese ganzen Faktoren, die das mit übertragen, was wir mit der Stimmmelodie oder auch mit dem Einsatz einer Stimme dort generieren. Ich finde, es ist sehr eindringlich, die Stimme. Das bedeutet, sie ist sehr invasiv in die Psyche meines Gegenüber. Wenn ich das zu den Bildern vergleiche, ist es schwer, vor einem so ganz aggressiven Bild wegzulaufen. Aber wenn ich ganz schrillen Ton höre oder eine ganz unangenehme Stimme geht, dann will ich sofort weglaufen. Es hat was sehr Invasives, die Stimme, im Positiven wie im Negativen. Und stimmgestörte Menschen haben wirklich ein sehr ernstzunehmendes Problem, weil die nicht mehr das erreichen können, was sie gerne erreichen wollen, weil sie einfach nicht mehr wahrgenommen werden. Und das ist eine Faszination. Mich fasziniert Leistungsstimme. Mhm. Also wie kann man tatsächlich so lange durchhalten, zum Beispiel im Passaggio wie jetzt ein Tristan oder ein Siegfried Sänger, oder wie kann man so hochkommen wie die Königin der Nacht, oder wie kann man so tief können wie, was weiß ich, diese Bässe, die auf einmal Rachmaninoff singen können, ja, die Vesperes oder so. Das sind für mich faszinierende Dinge. Auch die ganzen Dinge der Klangkoordination. Wie kann ich so viel Farbigkeit machen? Also es ist weitestgehend die Flexibilität dieses Organsystems, die mich da sehr fasziniert.
Und du hast es schon angesprochen, Menschen, die Probleme mit ihrer Stimme haben, dass das auch Auswirkungen haben kann auf die Psychologie, also auf die Psyche. Also wenn irgendwas nicht mehr so funktioniert, dass man dann unsicher wird, dass man...
Ja, das ist eine Quersumme aus beiden, nicht? Also es wird hin und her gespielt, das Spiel. Mhm. Also ich sage immer, Stimme und Stimmung hängen im Deutschen nicht ohne Grund miteinander zusammen. Es gibt kaum eine Erkrankung der Psyche oder auch neurologische Erkrankungen, die Stimmstörungen hervorrufen können. Und natürlich kann umgekehrt eine Stimmstörung auch eine starke Depressivität mit begünstigen. Also es ist irgendwo ein Spiel zwischen diesen beiden Komponenten. Aber ganz klar, Stimme hat mehr Dimensionen als nur eine Klangfarbe.
Und gibt es in deiner bisherigen beruflichen Laufbahn Stimmen, die dich besonders faszinieren? Also ich muss jetzt keine Namen hören, aber...
Christopher.
Sehr gerne.
Sehr gerne. Also eine Stimme, die einen, aber da bin ich wie viele Menschen, eine Stimme, die mich so wahnsinnig fasziniert von den Aufnahmen, ist Fritz Wunderlich, weil ich das nicht genau verstehe, wie diese Schönheit der Stimme so toll und prägnant zustande kommen kann. Eine Stimme, die mich auch wahnsinnig fasziniert hat, nicht nur in Aufnahmen, ich durfte ihn auch live erleben, ist Pavarotti. Diese Brillanz in der Höhe bis zum hohen C, die ist wirklich einzigartig, dieses Timbre. Und das hat mir tatsächlich selbst als Stimme Gänsehaut erzeugt. Mhm. Und in der heutigen Zeit darf ich sagen, dass mir das Gleiche widerfahren ist bei Pyotr Bechara. Das ist eine unglaubliche Stimme, die, wo ich allein nur wegen der Klangfarbe, vielleicht auch des Timings, wirklich dahinschmelzen kann. Das sind Stimmen, die mir wahnsinnig viel geben im männlichen Sektor. im weiblichen Sektor.
Weil sie dich also emotional berühren.
Absolut,
oder weil du ein Rätsel lösen möchtest, was da im Stimmapparat eigentlich gerade passiert, dass sie so klingen.
Nee, da schalte ich glücklicherweise komplett in einer Sicht aus, dass ich probiere es zu erklären. Ich finde es einfach nur schön. Und Ähnliches gilt für die junge Callas, diese Aufnahmen, die sie Anfang der 50er gemacht hat. Die sind auch unwahrscheinlich mitreißend. Und diese Rotweinfarbe dieser Stimme und gerade die Puccini-Aufnahmen, die sind unbeschreiblich mitnehmend.
Nun würde ich ja gerne mal von aus deiner Sicht oder mit deinen Worten beschrieben haben, weil das Thema Klangfarbe immer wieder vorkommt in all diesen Sendungen. Rotweinfarben hast du?
So nenne ich das gerne. Es
ja,
ist halt dunkles Tendre für eine Frau.
Okay.
Stimmphysiologisch bedeutet das, dass wahrscheinlich der Kehlkopf sehr, sehr stark tief gestellt wird und dadurch das Resonanzsystem wahnsinnig lang ist und dadurch sehr dunkle Resonanzen hervorbringt. Das ist ein bisschen ähnlich wie bei zum Beispiel, was weiß ich, dass lange Instrumente oder so einfach eine dunklere Farbe hervorrufen.
Okay.
Und das ist eine sehr schöne, aber eine sehr kräftige Farbe, wie man sie auch an Frau Netrebko zum Beispiel sehr schätzen gelernt hat. Die wird sehr häufig im Moment gerade verwendet, wird gewollt auf dem Markt. Und ich kann mich dem auch nicht so ganz entziehen, wenn ich ehrlich bin. Ich mag es sehr gern.
Bei den genannten Tenören Wunderlich und Pavarotti sagt man ja, das sind so Jahrhundertstimmen, die sind denen quasi in die Wiege gelegt. So, also die Klangfarbe kannst du nicht trainieren, die kannst du nicht schulen, die machen einfach den Mund auf und es klingt wie Gold. Würdest du das bestätigen? Also das ist sozusagen, dass man vielleicht viel technisch machen kann, aber sozusagen den Klang einer Stimme ja eigentlich gar nicht trainieren kann?
Doch, ganz sicher sogar. Also es ist so, Pavarotti hat ja sehr hart dran gearbeitet, tatsächlich an seiner Stimmgebung, auch an der Perfektion. Wunderlich kam vom Horn. Vielleicht hat ihm die Atemmechanik da nochmal sehr unterstützt, dass er wahrscheinlich, so heißt es zumindest, nicht ganz so viel hat arbeiten müssen für ein sehr ähnliches Resultat. Aber sobald ich an die wirklichen Leistungsgrenzen gehe, das haben beide ja vielleicht nicht so ganz erreicht. Also wenn ich mal wirklich an die Extreme gehe, und da rede ich jetzt von sehr schwierigen Opern wie Jung Siegfried oder für manche ist auch Tannhäuser von der Länge her oder Paul Korngold Tote Stadt. Das sind so Strecken, die man ohne perfekte Technik wahrscheinlich gar nicht durchhalten kann. Also das bedeutet, da muss ich sowieso alles am Material zusammenziehen, brauche ein gutes System, brauche aber eine exzellente Technik, damit ich das überhaupt bestehen kann, dieses Ganze.
Aber geht es hier nicht um die Kondition?
Nein.
Also auch die Klang, also der Klang einer Stimme lässt sich...
Nee, Kondition hat glücklicherweise gar nicht so viel damit zu tun. Der Klang einer Stimme ist immer eine Frage, die aus eigentlich drei Grundkomponenten entsteht. Die erste Grundkomponente ist die Tonhöhe. Die zweite Grundkomponente ist die Lautstärke, die genommen wird. Und die dritte Grundkomponente ist ein Obertonreichtum.
Mhm.
Also die Frage, wie ist die Struktur der Obertöne? Und dieses Material, was in seinem Grund schon im Kehlkopf eigentlich entsteht, an den sogenannten Stimmlippen, wird dann noch sehr stark modifiziert in den Resonanzräumen des Menschen. Die Resonanzräume kann ich steuern, also ich kann sehr stark abdunkeln. Wenn man jetzt zum Beispiel Kaufmann nimmt und die Stimme, dann werfen ihm einige Menschen vor, dass er für die Tonhöhe sehr stark abdunkelt.
Eine das Sache, Jonas Kaufmann.
Ja. Aber eine Sache, die er früher nicht getan hat. Und da sieht man schon, dass das Klangresultat veränderbar ist, weil die Abdunklung eventuell die Tonhöhe erleichtern könnte. Also das eine ist vom anderen mit abhängig, also Kondition und Klangfarbe sind eventuell voneinander abhängig. Habe ich eine sehr helle Klangfarbe im Sinne der Resonanz, kann ich mich eventuell ein bisschen leichter ermüden, dann steht der Kehlkopf vielleicht relativ hoch, was gesangspädagogisch nicht immer als günstig zu erachten ist. Und dann habe ich aber eine sehr helle Klangfarbe. Das gibt es auch bei den Haut-Contre-Tenören zum Beispiel oder der Voce Falangea oder so. Da gibt es bestimmte gesangspädagogische Aspekte, die da eine Rolle spielen können, dass man es genau so macht. Aber die für bestimmte andere Formen nicht gewollt sind. Also im Wagner-Gesang brauche ich sicherlich eine ganz andere Farbe als bei einer ähnlichen Tessitur beim Bach oder Händel.
Ich habe immer wieder Leute im Gespräch, die mir sagen, die oder derjenige wird viel zu früh verheizt. Das ist noch gar nicht seine Partie, das ist noch gar nicht seine Rolle, das macht die Stimme noch gar nicht mit. Sind das dann Menschen, die irgendwann auch bei dir landen und du sagen musst, was da eigentlich gerade nicht funktioniert?
Leider ja. Stimmt medizinisch wie auch physiologisch muss man sagen, dass das zu früh, zu laut, zu schwer, das tatsächlich Aspekte sind, die manche Agenturen leider nicht berücksichtigen. Das muss man sagen. Und eine Sache, die ich in der Physiologie nie verstanden habe, ist die Tatsache, dass die schwersten Partien, die man singen kann, wir haben eben schon einige genannt, erst wahrscheinlich so ab 35., 36. Lebensjahr anzusteuern sein sollten. Manche sogar vielleicht noch später. Und das ist widersprüchlich deswegen, weil der Körper ja schon ab dem 18. Lebensjahr in Kondition und so abbaut. Das bedeutet, die sportliche Aktivität, die der Körper erzeugt, haben wir in den Anfang der 20er oder Ende der 10er Jahre. Aber die größte Ökonomie der Stimmgebung haben wir
Ja,
deutlich später.
weil der Muskelapparat, den Stimme ausmacht, noch weiter reift, also noch nicht
Davon gehe
zu
ich nicht
altern
aus.
beginnt, oder?
Davon gehe ich nicht aus. Ich kann jetzt nicht genau erklären, warum es so ist, aber es ist eine faszinierende Frage.
Absolut.
Ich weiß nicht genau, warum es so ist. Die Muskelfasern werden umgebaut in der Stimmlippe in eher Haltungsfasern, das könnte ein Beitrag sein. Aber klar ist, dass die Atemmechanik sicherlich schlechter ist, aber die Erfahrung natürlich viel, viel größer wird. Denn Gesang, zumindest im klassisch trainierten Gesang, wenn ich keine Mikrofontechnik habe, zieht ja sehr stark auf eine Ökonomie ab. Also wie viel Druck brauche ich, einen Schalldruckpegel zu erzeugen? Also wenn ich sehr wenig Druck brauche, um sehr viel Schalldruckpegel zu erzeugen, habe ich eine sehr ökonomische Stimmführung. Und wenn ich sehr viel Druck brauche, um wenig Schalldruckpegel zu erzeugen, dann ist das nicht gerade so günstig. Nur, dass wir uns richtig verstehen, die Stimme und der Stimmapparat ist hoch ineffizient. Wir verlieren auf dem Weg der energetisch fast 99% von dem, was wir aufwenden. Und dennoch ist es eine faszinierende und sehr, sehr schöne Situation, die Stimmerzeugung.
Dann muss ich ehrlich zugeben, dass dieses eine Prozent, was letzten Endes an Ergebnis rauskommt, das Bewegendste ist, was Mensch an Kommunikation so geben kann. Also
Das könnt ihr unterschreiben. Wir kriegen manchmal noch mehr raus durch Resonanzstrategien,
ja.
aber wir verlieren eine Menge an Energie.
Nun ist Klang der Stimme schon häufiger gefallen oder Klangfarbe. Du hast vor ein paar Jahren in einer Dokumentation mitgewirkt, der Klang der Stimme, ein Film von Bernhard Weber, in dem du neben drei anderen Protagonisten deine fachliche Kompetenz gezeigt hast und darstellen konntest und dich hat über viele, weiß ich, Wochen, Monate ein Filmteam begleitet. Kannst du uns ein bisschen was über diesen Film und deine Präsenz dort sagen?
Selbstverständlich, das ist ein interessantes Filmdokument geworden. Der Bernhard Weber wollte Stimmverrückte zeigen und wollte es auf verschiedene Art und Weise machen. Hat die Regula Mühlemann als ein sehr damals aufstrebendes Stimm, heutzutage ist sie angekommen im internationalen Business, als klassisch trainierte Sängerin genommen. Andreas Scherer als einen wirklichen Stimmakrobaten, wunderbaren Künstler. Mirjam Helle mit einem stimmtherapeutischen Ansatz, der auch die Stimme in seinen Extremen auslotet. Und dann brauchte er noch jemanden, der vielleicht das Ganze vom anderen Winkel aus probiert zu betrachten. Und da ist seine Wahl auf mich gefallen. Ich muss sagen, ich habe sehr lange damit gehadert, ob ich mitmachen möchte, weil ich sehe mich nicht so gerne. Das klingt jetzt ein bisschen blöde, aber mir
Es
ist das mal ein
gibt auch
bisschen.
Menschen, die sich ungern hören. Also insofern klingt das
Absolut.
überhaupt nicht blöde, wenn du sagst, dass du dich nicht gerne siehst.
Absolut. Und er hat mir also auch sehr viel zugestanden bei diesen Aufnahmen, dass ich das auch nochmal schauen kann, zumindest in wissenschaftlichen Aspekten, weil es ja um Wissenschaft auch geht, was ich zu vertreten habe. Und ich habe ein Vetorecht gehabt, das war mir da sehr wichtig in dieser Situation. Aber es war einfach ein großes Vertrauen zu Bernhard Weber da. Und wir haben dann verschiedenste Drehtage gehabt, aber diese Drehtage waren jetzt nicht so, als wenn wir was aufgesetzt hätten, sondern er hat probiert, das zu machen, was wir wirklich machen. Er war auch unabhängig von dem Film, hat er viele Sachen aufgenommen, die nachher nicht in die Dokumentation gekommen sind, also im OP oder so oder bei irgendwelchen Gesangssachen. Ganz, ganz interessante Sachen. Ich habe deswegen eigentlich mitgemacht, um meinen Kindern nachher zu zeigen, was ich damals getrieben habe. Und ich glaube tatsächlich, dass das Dokument sehr interessant geworden
Ja.
ist. Ich kann es auch sehr gut sehen. Das hat mich selbst verwundert. Es ist ein spannender Film, aber gerade weil die anderen drei Profile mich wahnsinnig begeistern. Also
Ja.
das, was gerade Andreas Scherer da macht, das ist unglaublich. Oder auch wie die Regula nach dem perfekten Klang bei einer Mozart-Aufnahme dort in Mülheim im Basler Kammerorchester sucht und mit sich ringt und eigentlich in
Ja,
sich
und
zerbricht,
nochmal und nochmal,
weil sie so
ja.
perfekt sein möchte. Und das ist sehr bewegend. Und auch die Story, wie er es aufgebaut hat, will jetzt nicht zu so viel von dem Film sagen, aber dass eigentlich der Anfang der Stimmerzeugung das Ende des Films darstellt, da geht es um eine Geburt, wo dann das Stimmen oder Atemstimmen begleitend durch die Miriam Helle gemacht wurde, dass es mit dem Geburtsschrei endet, dieser Film, der
Ja.
eigentlich ja, der Beginn, sage ich mal, einer wunderbaren Kommunikationsstruktur darstellt. Das hat mich sehr begeistert. Also es ist ein, finde ich, sehr gelungener Film.
Absolut.
Mein Eigenanteil daran, muss ich sagen, ist glücklicherweise gegenüber den anderen ein bisschen zurücktretend. Aber das ist eine Faszination, wie er die anderen dort in Szene gesetzt hat.
Ich spreche das Thema oder diesen Film natürlich an, weil er, finde ich, sehr gut zeigt, was du eigentlich in deiner Fachrichtung so machst. Ich erinnere mich an eine Sequenz, wo ihr, ich weiß den Namen gerade nicht, dieser US-amerikanischen Sängerin, die in Frequenzen singt, die das menschliche Ohr eigentlich gar nicht mehr wahrnehmen kann.
Doch kann sie. Das ist Georgia Brown, eine Brasilianerin, die eigens dafür angeflogen wurde, die Grundfrequenzen bis 5000, 10.000 Hertz singen kann. Also abgedreht.
Was ist
Das ist
normal?
normal, ist, also wenn wir über die Königin der Nacht reden, das ist einer der höchsten Spitzentöne der klassischen Literatur, dann reden wir über eine Grundfrequenz von 1397 Hertz. Also wir können
Wow,
das, können
ja.
wir relativ gut wissenschaftlich nachweisen, das sind Schwingungen pro Sekunde. Also 1400 Schwingungen pro Sekunde, die unser Stimmlippensystem da machen kann. Enorme Leistung. Und wir wollten gerne verstehen, was mir leider nicht geglückt ist, wie es zu diesen extremen Frequenzen kommen kann. Ich habe zwar eine Idee, die werde ich aber nicht kundtun. Eines Tages werde ich sie beweisen oder verwerfen.
Aber es zeigt sehr gut deine Begeisterung also deine Neugier, deine Begeisterung und welche technischen Möglichkeiten inzwischen vorhanden sind, um Dinge auszuprobieren, zu erforschen, was das Thema Stimme angeht. Das ist ja für den Laien, der sich so eine Dokumentation anguckt, einfach auch sehr spannend sozusagen. Was ist inzwischen eigentlich messbar bei Stimme? Da geht es ja nicht nur um Hoch und Tief, da geht es um Atemwege, Atmung, Zeiten. Das ist aus diesem Grunde schon eine sehr gute Dokumentation geworden.
Ich glaube auch, aber ich glaube dennoch, dass die Faszination Stimme immer noch auch durch das Nichtverstandene lebt. Also dieses Mysterium, wenn man so will. Und das ist gut, dass auch nicht vielleicht immer alles erforscht ist. Das muss man dazu sagen.
Ja, spannend ist, du kannst 10 Leute zum Thema Stimme befragen. So, welche Stimme findest du schön? Welche berührt dich? Was regt dein Herz? Da gibt es, glaube ich, eine große Schnittmenge von Menschen, die Leute als penetrant oder unangenehm empfinden. Aber tatsächlich so zum Thema, welche Stimme berührt dich oder spricht dich emotional an, kriegst du ganz viele Beispiele und keiner kann so richtig erklären, warum das so ist.
Zum Glück. Aber es liegt
Ja.
ja an verschiedensten Dingen. Es liegt ja an dem erzeugenden Organ erstmal, des Gegenübers. Aber es hängt natürlich auch an der Hörverarbeitung von dem, der es wahrnimmt. Und die Hörwahrnehmung ist auch eine relativ komplexe Sache. Und diese Verschaltungsstrukturen, die da bis hin dann nach in die psychischen Systeme reingehen, in das limbische System, wo die Hörfasern dann ja auch dann irgendwann reingehen. Das ist schon sehr, sehr spannend. Diese Querverschaltung zu dieser Psyche ist nicht so wirklich ganz gut verstanden. Man weiß zwar, wie die Hörbahn irgendwann dann in den Schläfenabdomen reinkommt, aber wie die Verschaltungen dann die Querverschaltung sind, das ist nicht so ganz klar und das ist ein Teil der Wahrheit.
Lass uns noch mal über die vergangenen 2 Jahre sprechen. Dein Name ist nicht pandemiebedingt, sondern im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie immer wieder gefallen, weil du zum Thema Chormusik, Chorsingen, Gesang überhaupt und das Verbreiten von Virenlast im geschlossenen Raum immer wieder als Fachkoryphäe, als Fachmann hinzugezogen wurdest, um die Chorwelt zu beraten, zu unterstützen und Richtlinien vorzugeben. Magst du sozusagen dieses Thema Aerosol vielleicht mit deinen Worten nochmal erklären und was das Gefährliche in den vergangenen 2 Jahren vielleicht auch gewesen ist?
Ja, das Problem ist, dass es diese Pandemie gab und man am Anfang wahnsinnig wenig Wissen hatte. Das ist das Erste, was die Ausgangssituation ja eigentlich darstellte. Und trotz des nicht vorhandenen Wissens auf einmal durch die Politik lauter Maßnahmen ergriffen worden sind, die zumindest fragwürdig waren, nennen wir es einfach mal so. Was den Gesang angeht, da war es am Anfang so, dass es auf einmal sehr fatale Ereignisse gab von sogenannten Spreading Events, also Infektionsgeschehen, die in Konzertsälen, Amsterdam zum Beispiel, oder auch bei Chorproben in Berlin stattgefunden haben, die suggeriert haben, dass die Übertragung beim Chorgesang oder beim Gesang generell deutlich erhöht sein könnte gegenüber dem, wenn man normal spricht oder wenn man nur atmet. Das war die Ausgangssituation. Und diese Ausgangssituation war am Anfang der Pandemie so, dass wir zumindest als Wissenschaftler und auch als Stimmärzte immer wieder konfrontiert waren durch Medienberichte, die ja sehr schnell kamen. Wir reden jetzt über März oder Ende März 2020, dass auf einmal die Politik irgendetwas unternimmt, den Kultursektor flachlegt und dafür aber überhaupt keine Evidenz hat. Und daraufhin haben einige wissenschaftliche Gruppen, so auch wir, probiert, sehr schnell Daten zu sammeln. Und das, was ich getan habe, ist, weil ich in der Stimmphysiologie sehr viel mit Strömungsmechanikern von der Universitätsklinik in Erlangen zusammenarbeite, ein Team zu bilden aus Erlangen und mit dem BR zusammen, mit dem ich dem Betriebsmediziner Tobias Benthaus im Kontakt schon vorher stand,
Also
dass wir
mit dem
sagen,
Chor des Bayerischen Rundfunks,
nee,
oder?
erstmal mit dem Betriebsmediziner,
Ah
habe
ja.
ich gesagt, wir müssen tatsächlich Studien machen, um überhaupt mal zu schauen, was los ist, um erstmal zu verstehen, was dort überhaupt passiert. Und daraufhin haben wir als Fokus, weil es sehr wahrscheinlich irgendwie durch, damals dachte man nur Tröpfchen, das Infektionsgeschehen übertragen werden könnte. Mir war das nicht so ganz geheuer, nur mit den Tröpfchen. Deswegen haben wir einen Versuchsaufbau gewählt, wo wir auch gleich die sogenannten Aerosole uns angeschaut haben, wie überhaupt etwas abgestrahlt werden könnte oder wie sich das im Raum verteilt. Man muss sich das so vorstellen, dass die Pandemie und die Übertragungskette vorsieht, dass erstmal natürlich etwas gebildet wird, was infektiös ist. Und diese Bildung von diesem infektiösen Material kommt dann quasi Richtung Mund, wird also in den Raum katapultiert, wenn man so will. Und an dem Stoßende oder wo dieser Ausstoß ist, da ist ja noch eine relativ hohe Konzentration, bis dann auf einmal irgendwelche Winde oder irgendwelche Raumbedingungen dazu sorgen, dass sich das verteilt oder hin und her schwappt oder so, bis es dann zu dem kommt, der es inhaliert und dann möglicherweise infiziert wird.
Aber nun kann man ganz kurz eingehakt natürlich als Laie auch die Vermutung unterstützen, dass da, wo gesungen wird, natürlich das, was im Mund ist, schneller rauskatapultiert wird, als wenn man nur spricht. Aber wenn man lauter ist, kräftiger atmet.
Genau das Gegenteil ist ja der Fall. Das ist genau das, was man weitläufig denken könnte, stimmt aber nicht. Und genau das ist das, was wir auch untersuchen wollten, denn es war dann so, dass wir sowohl mit dem Chor des Bayerischen Rundfunks als auch mit dem Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks Versuchsreihen gemacht haben, dort in Fernsehstudios, also da mit den Blechbläsern in dem Fall, und uns anzuschauen, wie genau diese Muster sind. Denn stimmphysiologisch ist es so, dass wenn ich eine Kerze vorm Mund habe, darf die eigentlich nicht wackeln, wenn ich trotzdem sehr laut werde. Das liegt daran, dass der Luftfluss nicht mehr groß ist. Und dementsprechend ist es so, dass wir vermutet haben, dass eigentlich der Gesang wahrscheinlich zumindest gar nicht so eine große Ausbreitung hat. Und in der Tat haben wir genau auch das gefunden für die Muster, wenn sie eine Vokalise gesungen haben. Wir haben aber auch gesehen, dass wenn auf einmal Konsonanten drin tätig waren, auf einmal die Ausbreitungsmuster so waren, als hätten die quasi auch gesprochen. Und Lautstärke, wie du richtig gesagt hast, führt zu einer erhöhten Weitenbildung dort.
Ja.
Und genau diese Sachen, die haben wir uns in der Verteilung angeschaut. Später kamen dann relativ schnell auch Studien, die gezeigt haben, dass die Bildung der Aerosole auch deutlich erhöht ist. Das hat zum Beispiel Dirk Mürber von der Charité gemacht. Auch andere Arbeitsgruppen haben das relativ klar gezeigt. Wir haben künstliches Gas genommen, um das zu nehmen. Also wir haben die Basissubstanz von E-Zigaretten genommen, haben die inhalieren lassen, deswegen, weil die Größe der Partikel, der Aerosole, sehr ähnlich sind wie die Viruspartikel und dementsprechend die Abstrahlung ähnlich
ist. Ein Aerosol ist ein kleineres Tröpfchen,
oder? Ja und nein, gleichzeitig. Man muss schauen, dass diese Tröpfchenbildung oder diese Partikel, nennen wir es erstmal so, dass die unterschiedliche Größen haben. Und man unterscheidet Aerosole von sogenannten Droplets oder Tröpfchen dahingehend, dass die irgendwann die Flugcharakteristik ändern. Also die größeren, also größer 5 Mikrometer, sagt man meist, die fallen auf einmal zum Boden, weil sie zu schwer sind, folgen also einem sogenannten ballistischen Verfahren, wohingegen die Aerosole so leicht sind, dass sie in der Luft bleiben und dann auf einmal vor sich hin schweben. Das ist auch der Grund, warum man heutzutage sehr klar sagt, in geschlossenen Räumen ist ein erheblich größeres Risiko als in der freien Luft, weil sie sich sofort verteilen. Die Aerosole sind also dann vor allem maßgeblich, wenn man in geschlossenen Räumen ist, weil da die Luft nur noch den sogenannten Konvektionsströmen folgt, also den Strömen, die in einem Raum vorherrschen. Genau. Also wir haben einen Baustein dort quasi analysiert, haben auch verschiedenste Schutzmechanismen in den vergangenen 2 Jahren dann geschaut, von Sängermasken über normale Masken, über Abschirmungsmechanismen, die wir dort analysiert haben, um zu sehen, ob wir eine Bühnenfähigkeit hinbekommen, die vertretbar ist. Mir ging es immer darum, dass wir probieren, möglichst schnell die Kunst wieder auf die Beine zu bekommen, weil ich glaube, dass Kunst ein essentieller Bestandteil des Lebens ist und die Auseinandersetzung mit Kunst auch für ein Publikum wichtig ist und für den Künstler selbst natürlich ist. Sehr, sehr wichtig ist.
Bedient ja verschiedene Ebenen natürlich.
Absolut.
Nun hat sozusagen aber deine Aussagekraft oder die Ergebnisse dieser Untersuchung ja durchaus dokumentiert, dass also, wie du sagst, geschlossener Raum, Chorprobe vielleicht nicht oder die Situationsbeschreibung etwas mehr Gefährlichkeit ausstrahlt als jetzt eine Chorprobe im Freien oder mit mehr Abstand zwischen den Sängern oder sowas. Wurde dieses Ergebnis denn überall sozusagen dankend und wohlwollend aufgenommen?
Das kann man so pauschal erstmal nicht sagen. Mhm. Also wir wurden nach den Studien, als es auf einmal in der New York Times erschien und so.
Ja, es ging ja weltweit rum.
Skurril, wenn ich ehrlich bin. Wurde ich auf einmal mit Stefan Kniesburgis von Erlangen, wurden wir in den Landtag gebeten, auch zum Bayerischen Landtag, haben dann in der gleichen, als wir dann da ankamen, auch mit 2 Ministern auch geredet, haben dann auch viel mit der Politik dann auch geredet, also mit verschiedensten Menschen. Ich glaube, dass sie der Worte wohl gehört haben. Mhm. Allerdings ist es natürlich ein kleiner Versuch gewesen, weil wir sehr wenige haben analysieren können. Und darauf politische Entscheidungen zu gründen, ist immer schwierig. Die Empfehlungen, die wir ausgesprochen haben, haben zumindest beim Deutschen Musikrat sehr viel Anklang gefunden, haben im Übrigen im europäischen Ausland sehr viel, auch in Schweden oder so, dazu geführt, dass bestimmte Richtlinien daran adaptiert wurden. Es sind kleinere Untersuchungen, das muss man sehr limitierend natürlich sagen, aber es waren die einzigen, zumindest in diesem Baustein des Transduktionsweges. Und dementsprechend ist es so, dass ich schon glaube, dass es gehört wurde, aber es war, was Bayern angeht, natürlich sehr, sehr vorsichtiges Vorgehen zur damaligen Zeit. Wir erinnern uns sehr stark natürlich an die Kommentare von dem Ministerpräsidenten Söder, der ja sehr, sehr immer auf der Bremse stand am Anfang. Weiß nicht genau, was ihn dort getrieben hat. Schlussendlich waren die Zahlen in Bayern jetzt nicht immer die günstigsten während der Pandemie. Ob es dann notwendig war, vom jetzt hinein das zu betrachten, das verwehrt sich mir. Wir haben probiert zu beeinflussen und wenigstens ein bisschen Datengerüst dort zu erzeugen. Nein, jedem hat das nicht gefallen, denn es hat auch gezeigt natürlich, dass Musik mit einem erhöhten Risiko einhergehen könnte. Aber schlussendlich bin ich ja jetzt nicht den Musikern verpflichtet, sondern der Wahrheit.
Wir wollen ja auch nicht politische Entscheidungen beurteilen, sondern ich bin da tatsächlich sehr dankbar, ja auch in der Chorwelt arbeitend, dass es Menschen wie dich gibt, die sagen, so und jetzt müssen wir aber mal Datenmaterial sammeln. Jetzt wollen wir sozusagen, um auch der Politik eine Hilfestellung zu geben für bestimmte Entscheidungen, da einfach angepackt haben. Und nun mag ich nicht unken oder Sorgen äußern, wie das vielleicht im Herbst dann wieder aussehen wird und ob man dann wieder darüber diskutieren muss, über welche Variante auch immer. Aber tatsächlich, dass du da Teil dieser Mannschaft warst, die zur Wissensanreicherung für Entscheidungstragende gesorgt hat, das fand ich toll. Also finde ich auch immer noch toll, dass da dein Name immer wieder genannt wird. Wenn ich die, also ich lasse mich die Frage stellen, was hat dir in den vergangenen 2 Jahren denn am meisten gefehlt?
Menschen. Also, dass man sich frei treffen kann, dass man einfach im Biergarten gehen kann, irgend so etwas. Auch die Gespräche nebenbei, so etwas wie Kongresse oder so, wo man einfach mit Menschen sich eins zu eins austauschen kann. Ich fand diese ganzen Online-Dinge sehr gewöhnungsbedürftig. Ich mochte das nicht. Es ist nichts für mich und ich glaube, das ist das, was mir vor allem dort irgendwie gefehlt hat. Ich muss allerdings sagen, dass natürlich, wenn man Mediziner ist, ist man in einem Korsett, wo man eigentlich gar nicht so viel von der Pandemie merkt. Denn schlussendlich haben wir die ganze Zeit jeden Tag gearbeitet. Es gibt bei uns logischerweise kein Homeoffice. Also das bedeutet, ich bin jeden Tag in die Klinik gefahren. Klar, ich habe die Maske aufgesetzt, das mache ich aber im OP auch. Also ja. Wenn ich operiere, dann habe ich auch immer eine Maske. Also so ungewohnt war das dann doch nicht. Ja. Und wir mussten uns natürlich immer darauf einstellen, dass entweder Patienten mal nicht kommen oder Mitarbeiter ausfallen und man sehr schnell den Dienstplan umstellen muss. Das sind schon Sachen, die genervt haben, ja, aber im Großen und Ganzen muss man sagen, dass mein Leben jetzt nicht so stark sich dadurch unterschieden hat. Für meine Kinder sicherlich mehr als für mich, durch die Schulausfälle und so, das war sicherlich
anders. Ja, das hat uns Familienmenschen ja vor sehr große Herausforderungen gestellt. Wenn man dir in den sozialen Medien so folgt, sieht man ja auch, dass du dich nicht nur beruflich mit dem Thema Stimme beschäftigst, man weiß, dass du selber singst und du bist leidenschaftlicher Konzertbesucher. Man liest ab und zu, dass du in der Bayerischen Staatsoper sitzt und sowas. Beschreib mal mit deinen Worten, was das mit dir macht, wenn du einer solchen Kulturveranstaltung beiwohnst, so will ich es mal ganz sachlich formulieren.
Das kann man in einem Wort nicht sagen. Meist genieße ich. Also wenn es schlecht wird, ist schwierig. Also dann
ist nicht der Akku gefüllt. Wenn es schlecht ist, ist nicht der Akku gefüllt.
Dann tickt auch mein medizinisches Gedächtnis ein bisschen mit, was läuft da gerade falsch. Aber wenn es schön ist, dann kann man auch sehr gut abschalten. Ich lasse mich sehr gerne mitnehmen von der Musik. Und glücklicherweise ist jetzt die Oper in München, die Bayerische Staatsoper, sicherlich ein Haus, wahrscheinlich eines der besten, die es gibt auf dem Planeten. Kann man schon mal hingehen. Man bezahlt auch viele Euro dafür, ja. Aber es ist eine Sache, wo man nicht Gefahr läuft, eine unterklassige Vorstellung zu sehen. Diese Gefahr ist wirklich dort sehr gering.
Ja. Ich hoffe, die eine oder andere Veranstaltung vielleicht mal mit dir gemeinsam besuchen zu können.
Von mir aus gerne.
Würde mich sehr freuen. Matthias, ich danke dir sehr für das heutige Gespräch, deine fachliche Expertise, deinen Erfahrungsschatz. Wünsche dir beruflich alles, alles Gute, privat natürlich auch. Und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen.
Ganz so von mir. Danke.
Mach's gut. Tschüss.